Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo.
Fritz Levy war ja ein Mensch, der nach Deutschland wieder zurückkam, um seine Heimat wiederzufinden, die er nie gefunden hat. Er kannte zwar vieles noch, aber Heimat wurde Hefer und das Heferland nicht mehr für ihn.
Ein alter Freund erinnert sich in dem Dokumentarfilm Fritz lebt, der 14 Jahre nach dem Tod des Jever-Juden Fritz Levy herausgekommen ist. Der Film setzt einem der schillerndsten Bewohner der friesischen Stadt ein Denkmal. Jetzt erinnert eine neue Initiative an den Sonderling und Ausgestoßenen, dessen Leben so viel auch über die Stadt Jever, über ihre Bewohner und auch über deren Charme erzählt. Das Projekt Wo ist Fritz Levy? Stellen wir Ihnen gleich vor. Ein Künstlerkollektiv aus Indonesien, statt einzelner Kunstsuperstars, eine große gemeinschaftlich genutzte Reisscheune als Leitmotiv, aber auch Antisemitismusvorwürfe im Vorfeld. Schon jetzt ranken sich jede Menge Diskussionen und Erwartungen um die Documenta 15. Am Wochenende beginnt die weltberühmte Kunstschau in Kassel. Fachbesucher und Journalistinnen dürfen aber schon von heute angucken. Und der große Auftakt, das war heute um 11 Uhr die Pressekonferenz, bei der auch unsere Kollegin Christine Watti dabei war. Hallo Christine.
Hallo.
Ja, einiges deutet ja darauf hin, dass bei dieser Documenta doch vieles anderes laufen wird als sonst. Gilt das eigentlich auch schon für die Pressekonferenz? Also war die auch schon ganz außergewöhnlich?
Ja, du hast ja jetzt gerade schon unterschiedlich gewichtete und auch schwierige Themen angesprochen. Wenn man jetzt erstmal auf das schauen möchte, was vielleicht wirklich anders sich darstellt als bei anderen Documenta-Ausstellungen, dann ist es tatsächlich diese Pressekonferenz, die war heute verpackt wie so eine Fanveranstaltung oder ein Konzert. Es war auch fantastisches Wetter, das wurde auch hin und wieder erwähnt, also 25 Grad. Alle saßen draußen im Aue-Stadion hier in Kassel, die Gäste in der Westkurve im Schatten und auf der Bühne davor eben Ruan Grupa und ein paar politische Gäste. Und die Stimmung war insgesamt eigentlich ganz Pressekonferenz unüblich, eher so ein bisschen, ja wirklich wie so eine große Veranstaltung mit viel Applaus und Musik und allem Möglichen. Jetzt dachte ich natürlich, man hört es ein bisschen, ja, da ist es, genau. Das ist so eine kurze Atmo, die man natürlich gar nicht so einfach verstehen kann. Es war eine Performance eines Kollektivmitglieds, der so fast satirisch auf seine Arbeit mit Schulklassen in puncto Nachhaltigkeit im Rahmen dieser Documenta-Vorbereitung darauf hingewiesen hat, beziehungsweise davon erzählt hat. Da gab es viel Gelächter, viel Jubel, Applaus. Und ein Kollege neben mir sagte dann, ja, das kommt davon, wenn man ein Kollektiv einlädt, im Sinne von, dann sind eben super viele auch im Publikum, die dann Stimmung machen und aus dieser Pressekonferenz eher eben so ein Event werden. Haben lassen, was natürlich nicht heißt, sonst immer sturzlangweilig war, aber dieser momenthafte, leichtere Charakter, das war eher ungewöhnlich.
Jetzt war ja diese Documenta-Ausgabe auch doch schon im Vorfeld ziemlich überschattet von dieser Antisemitismus-Debatte. Es gab da den Vorwurf an das indonesische Leitungskollektiv Ruan Grupa, da seien Organisationen eingebunden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützen oder antisemitisch seien. Der Name BDS fiel. Außerdem gab es den Vorwurf, unter den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern sei keine einzige israelische Position. Ruan Grupa hat die Vorwürfe bestritten, aber für viele nicht überzeugend genug. War das eigentlich heute bei der Pressekonferenz nochmal Thema?
Ja, tatsächlich. Ich hätte das eigentlich chronologisch sogar andersrum erzählen müssen. Nämlich der Teil mit diesem eventhaften Charakter der Pressekonferenz, der ergab sich eigentlich erst richtig nach den Stellungnahmen sozusagen. Aber gewichtet war es tatsächlich so, dass dieses Bunte tatsächlich eher überwog. Aber gleich am Anfang in den Reden des Oberbürgermeisters von Kassel, von Christian Geselle beispielsweise, da wurde die Debatte thematisiert. Wobei die Debatte eigentlich weniger, sondern vor allem seine Haltung, sein Statement dazu.
Dass es aus der historischen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland eine ganz klare Haltung zum Thema Antisemitismus gibt. Eine ganz klare Haltung auch zum Umgang mit den Menschen, Nachbarn, Freunden jüdischen Glaubens und eine ganz klare Haltung auch zum Existenzrecht Israels. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich empfehle jedem, bevor er vorschnell mit der Feder etwas schreibt, genau hinzusehen und differenziert zu betrachten, was tatsächlich geschehen ist Und deshalb konnte es gar nicht anders sein, als hier ein klares Signal für die künstlerische Freiheit zu erhalten.
Also ein klares Statement mit natürlich auch noch einer Positionierung, ohne eben interessanterweise die Debatte wieder aufzurollen. Ja. Also die ganzen Bestandteile, die du gerade aufgezählt hast, die spielten keine Rolle, sondern man hat sich darauf bezogen und sich dann positioniert. So auch die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn. Der ging es genau um das Thema Diskurs, der eben hier im Vorfeld der Dokumenta nicht so richtig stattfand. Und dazu hat sie Meron Mendel, den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, zitiert, der wiederum sich folgendermaßen vor kurzem in der Zeit geäußert hat.
Wenn eine Seite überall nur Antisemiten sieht und die andere nur Rassisten erkennen kann, dann ist doch das Scheitern des Dialogs kaum verwunderlich. Wer, und das finde ich ein sehr schönes Bild, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, behandelt alles, als wäre es ein Nagel.
Genau, also die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, hat hier Meron Mendel zitiert. Beide, also auch Geselle, den wir vorhin schon gehört haben. Und sie haben sich aber auch klar hinter die Kuratoren und die Dokumenta gestellt, die künstlerische Freiheit betont und auch den Perspektivwechsel, der sich hier auftun soll, dass hier nun ein Kollektiv aus dem globalen Süden am Start ist, aus einem Land, das bisher nicht vertreten war. Das hat Angela Dorn dann auch nochmal betont, dass hier ganz andere Fragen auch nach der Verteilungsgerechtigkeit etc. in den Mittelpunkt rücken, aber eben auch mit zumindest einem Verweis oder einem Statement auf die Antisemitismusdebatten, die sich eben auch um die Dokumenta ranken und wahrscheinlich auch noch weiter ranken werden.
Ja, Christina, es wird klar, es gibt wirklich große Erwartungen an dieses Leitungsteam, an dieses indonesische Künstlerkollektiv Wuhan Grupa. Und immer wieder scheinen da ja diese Begriffe von Gemeinschaft, Solidarität, Teilhabe zu fallen. Und da kommt es ja immer wieder zu diesem Prinzip des Lumbung. Also hat das Wuhan Grupa Kollektiv dieses Prinzip nochmal erklärt und vielleicht auch so, dass du es uns nochmal erklären kannst?
Also das Wort steht, ich habe das Gefühl, zumindest Leute, die sich mit der Dokumenta beschäftigen, haben es jetzt wirklich sehr oft erklärt bekommen, dass es zumindest für den viel zitierten Reisspeicher steht, der als Sinnbild dasteht, als Ort des gemeinsamen Guts, als etwas, das man im Kollektiv teilt, von dem man abgibt, wenn man zu viel davon hat. Und das Lumbung-Prinzip wurde heute sehr, sehr ausführlich erklärt und auch richtig gefeiert. Es scheint auf der Metaebene wirklich alles drin zu stecken, was man aktuell bräuchte, um die Welt zu retten. Es geht um Gemeinschaft, geteilte Werte. Es geht übrigens indirekt auch um den Kunstmarkt. Also das Kollektiv hat hier auch dafür gesorgt, dass das Geld untereinander aufgeteilt wurde. Es hat wiederum ja auch selbst dann weitergehende Kollektive noch eingeladen. Es wurde so viel Lumbung erklärt, bis dann irgendwann Miran Adan vom Kollektiv selbst gesagt hat und eigentlich lachen musste dabei, dass er gesagt hat, das klingt jetzt wirklich, als könnten wir damit die Welt retten. So ist es natürlich nicht, aber es geht eben im Großen und Ganzen um dieses Miteinander, sich auszutauschen und wie so ein Gegenkonzept auch dazustehen zu einem singulären Künstler oder auch natürlich zu einer vereinzelten Person, die alleine nicht so viel in der Welt ausrichten kann, wie wenn man das als Kollektiv tut. Klingt alles so ein bisschen, als wäre es mehr die Darstellung eines Aktivisten-Kollektivs gewesen. Es geht am Ende natürlich auch um die Kunst, aber das Lumbung ist das, was als Überschrift oder als Gefäß über allem im Moment steht und was man dann hier wahrscheinlich in vielen einzelnen Ecken Kassels entdecken kann.
Jetzt klingt das, aber alles, was wir hier so hören, insgesamt doch schon mal sehr, sehr munter und nach einem im Großen und Ganzen gelungenen Aufschlag da in Kassel, oder?
Ja, also ich würde da zumindest einschränkend sagen, was wir heute hier erlebt haben in Kassel, ist natürlich erstmal eine Pressekonferenz und damit natürlich auch immer eine Art von einer Bewerbungsshow. Hier sitzen wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt rum und natürlich die Stimmung ist eben in dem Versuch, auch mit den Debatten umzugehen und so weiter, gut. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass dieses, jetzt schon wiederhole ich es auch schon immer wieder, Lumbung als Konzept zumindest ein interessantes Gefäß ist, mit dem Wuhan Grupa auf vielen Ebenen einiges ansprechen kann, was man dann hier auch entdecken kann. Und vielleicht gibt es dann doch noch mal die ein oder andere Diskussion unter dieser großen We Need to Talk Überschrift, die es wiederum ja auch gab. Ne? Gerade im Vorfeld, als viel diskutiert wurde, wie übrigens im Rahmen von auch vielen anderen Dokumenta-Ausstellungen. Aber da soll es auch noch mal an der ein oder anderen Stelle Diskussionen geben, wenn auch nicht auf einem ganz großen Podium, wie es eigentlich vor der Dokumenta 2022 kurz mal gedacht war.
Unsere Kulturkorrespondentin Christine Watti frisch von der Eröffnungspressekonferenz der Dokumenta 15. Von Samstag an ist die internationale Kunstschau offiziell für 100 Tage zu erleben. Hier im Kompressor senden wir auch schon jetzt am Freitag eine Spezialausgabe aus Kassel. Vielen Dank für deine Eindrücke, Christine, und ja, Grüße in den Lumbung. Ne?
Dankeschön und Grüße zurück.
Seine jüdische Familie wurde von den Nazis ermordet. Er selbst flüchtete nach Shanghai ins Exil. 1950 kehrte der jüdische Viehhändler Friedrich Fritz Levi in seine Heimatstadt ins friesische Jever zurück und wurde bald stadtbekannt. Als Querulant und Mahner, als Projektionsfläche für Hass und Scham, aber auch als großer Unterstützer der Jever Jugend, der er sogar sein Haus überlassen hat. Vor 20 Jahren nahm sich Levi das Leben. Ein Film und ein Roman erinnern an sein Leben. Aber wo ist Fritz Levi heute und wo wird im Stadtraum an diesen eindrucksvollen Menschen erinnert? Genau das war die Ausgangsfrage für die Künstlerin Ariane Littmeier und den Gestalter Jan Schatzinski. Jetzt ist ihr Magazin Wo ist Fritz erschienen? Eine Sammlung von Geschichten, Erinnerungen und Gedanken, über die wir jetzt sprechen wollen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Moin.
Wie sind Sie beide denn eigentlich auf Fritz Levi und seine Geschichte gestoßen? Haben Sie ihn vielleicht sogar selbst noch kennengelernt?
Nee, leider nicht. Ich bin ja gebürtige Jeferanerin und kannte den Namen auf jeden Fall schon aus meiner Jugendzeit. Hatte aber tatsächlich gar nicht so viel tiefergehende Verbindung dazu, bis ich dann vor 2 Jahren ungefähr mit Collagearbeiten beschäftigt war und mir dabei unter anderem 2 Sternartikel in die Hand fielen. Genau, das waren mehrseitige Artikel über Fritz Levi und da kam bei uns die Frage auf, wie es denn sein kann, dass er überregional so präsent war in den 80ern, in Jever direkt aber nichts im öffentlichen Stadtraum an ihn erinnert.
Genau, und diese Figur umkreisen sie ja jetzt und decken unglaublich viele Schichten auf und auch wirklich viel über die Stadt, was sich mit Fritz Levi verbindet. Aber wenn man jetzt vielleicht doch nochmal so auf die Hard Facts geht, was für ein Mensch war er? Also wie sah er aus? Warum wurde er zu solch einer Ikone?
Also ich würde sagen, wie sah er aus? Jemand aus Jever, würde ich behaupten.
Also blond, ne?
Er hatte, glaube ich, dunkle Haare, war aber relativ groß, sagt man über ihn. Und war in Jever eigentlich bekannt als bunter Hund und Viehhändler. Und war am Anfang einfach ein Bürger Jevers und ist dann halt durch die Machenschaften der NationalsozialistInnen flüchten müssen, wie schon beschrieben, und kam dann in den 50ern zurück. Und das hat sein Leben alles natürlich komplett verändert. Am Anfang hat er versucht, wieder so zu sein wie vorher, wieder sein Leben zu leben wie vorher. Das hat aber nicht so gut funktioniert, um zu sagen gar nicht, weil er natürlich irgendwelchen alten antisemitischen Zuschreibungen sich entgegengesetzt sah oder einfach solche Dinge. Und dann ist er letztendlich in Depression verfallen, Ende der 50er, Anfang der 60er, lag mehrere Jahre im Bett. Und dann ist er als völlig neue Person aufgestanden, mehr oder minder. Fast schon eine Kunstfigur, als nämlich als der Fritz Levi, der später auch wirklich bekannt geworden ist. Als eine Art schräger Typ, barfuß gerne rumgelaufen, mit dem Davidstern um den Hals, in T-Shirts und kurzer Hose, bisschen wirres Haar, leider auch einen entsprechenden Blick, weil ihm mal ein Auge ausgeschlagen wurde und so weiter und so fort.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem schönen Magazin ja doch auch sehr, sehr eindrucksvoll dieses extrem ambivalente Verhältnis zu seiner Heimatstadt Jever. Da zitieren Sie zum Beispiel auch die Journalistin Nicole Zepter, die aus Jever stammt und die auch viel darüber beschreibt, wie ja auch wahrscheinlich doch auch die Scham der Jever Bürger sich in ihrem Verhältnis zu Fritz Levi offenbart hat. Inwiefern?
Ich würde behaupten, natürlich, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dass da jemand wieder zurückgekommen ist, dessen ganze Familie quasi umgebracht wurde, und zwar von den Menschen auch, die in Jever lebten, weil diese die Ausgrenzung auch mitgeführt haben, wie das im Nationalsozialismus nun mal so gang und gäbe war. Wenn man dann mit jemandem konfrontiert ist, der einem genau das zeigt, dann ist man natürlich mit seiner eigenen Scham und mit seiner eigenen Schuld konfrontiert.
Sie haben diesen Artikel zu Fritz Levi gefunden und dann haben Sie so ein bisschen recherchiert und eigentlich feststellen müssen, dass Fritz Levi im Moment in Jever im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das war im Grunde der bittere Befund, der am Ausgang stand. Wie ging es dann weiter? Wie haben Sie dann zu ihm recherchiert und wie war überhaupt die Resonanz in Jever?
Ja, also wir haben zuerst erstmal natürlich das Internet durchforstet und sind dann ins Gröschlerhaus gegangen, was das jüdische Zentrum für Zeitgeschichte in Jever ist. Da konnten wir auch viele Informationen finden und auch über Hartmut Peters vom Gröschlerhaus, der das Fritz-Levy-Archiv verwaltet, konnten wir dann Schriften von Fritz einsehen. Es gab, gar nichts gab es nicht. Also es gab noch das Buch von Eckart Hayes, das Haus in der Schlosserstraße, was auch nochmal einen ganz guten Zugang zu der Thematik gab. Und dann haben wir uns genau erstmal mit einem verknüpft und haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir diese Frage jetzt in den Jeferaner Stadtraum, und haben neben dem Rathaus ein Haus angemietet und haben da das Schaufenster und die Fassade mit Bannern bespielt und der Frage, aber wo ist Fritz? Und haben über unsere Website www.woistfritz.de, die auch immer noch offen ist, Kommentare und Anekdoten über ihn gesammelt.
Ja, da kommen wirklich unendlich viele, auch teilweise sehr, sehr lustige und skurrile Erinnerungen, Gedanken zusammen. Sehr rührend beispielsweise die Erinnerungen einer inzwischen 100-jährigen Bewohnerin von Jever. Was wusste die noch über Fritz Levy zu berichten?
Also das war vor Ursula Malwitz, die uns zusammen mit ihrer Tochter geschrieben hat, und sie wusste noch von einer sehr niedlichen, rührenden Geschichte zu berichten, wo sie auf einer Feier mit ihrem Mann war, der mittlerweile verstorben ist. Und Fritz Levy war auch da, und sie fand Fritz Levy immer so ein bisschen interessant, weil er halt so anders war, und ihr Mann fand den aber komisch oder halt so, der ist halt so seltsam und was soll der denn, und der ist ja so frech, und deswegen konnte er mit dem gar nichts anfangen, mit dieser unkonventionellen Art. Und irgendwie hat aber Fritz Levy so eine leichte Connection zu ihr aufgebaut und ist einmal kurz zu ihr rübergegangen, hat ihr einen Zettel auf den Tisch gelegt, den sie dann entfaltet hat, wo ein Gedicht drauf stand, was sie wiederum sehr inspiriert hat, weil sie selber Gedichte schrieb oder geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt, und was sie dann aber später wieder dazu angetrieben hat, selber wieder mehr Gedichte zu schreiben. Ihr Mann fand das allerdings nicht so gut und er wollte, dass sie das Gedicht verbrennt oder vernichtet, was sie aber nicht getan hat, sondern sie hat es versteckt, und das hat sie so geschrieben, und zwar so gut, dass sie es bis heute leider nicht mehr gefunden hat.
Was würden Sie beide sich denn eigentlich jetzt wünschen, was Jever, diese Stadt, für die ja Fritz Levy viel getan hat, nämlich auch besonders wirklich für die Jever Jugend, der er so eine Art Jugendzentrum ja überlassen hat, was sollte Jever heute für Fritz Levy tun?
Ja, also wir denken, dass er auf jeden Fall sichtbar sein muss im öffentlichen Raum. Das heißt, es kann von einer Platzbenennung oder über ein Denkmal gehen. Aber auch, dass uns ist wichtig, dass auch die Informationen über ihn wieder an die BürgerInnen, aber auch an Besucher der Stadt getragen werden. Also ein gutes Informationssystem, und dass er auch in so alltägliche Belange wie zum Beispiel den Tourismus mit einbezogen werden kann, sodass die Menschen mehr über jüdisches Leben in Jever erfahren können.
Genau, letztendlich geht es, wie Ari schon sagte, einfach um Sichtbarkeit und um Aufarbeitung, was mit einem Menschen geschehen kann, der solche Dinge erlebt, und wie das seine Persönlichkeit bestimmen kann.
Ariane Littmeier und Jan Schatzinski haben jahrelang über den Jever-Juden Fritz Levy recherchiert und die Ergebnisse ihrerseits im Magazin Wo ist Fritz veröffentlicht. Das Projekt geht online übrigens auch weiter auf www.woistfritz.de. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke,
danke auch.
Sexarbeiterinnen in Südafrika, Rassismus weltweit, aber auch die Schwere der Geburt. Die Themen von Candice Braids sind so feministisch wie politisch. Braids wurde 1972 in Johannesburg geboren und zählt wohl zu den spannendsten Videokünstlerinnen unserer Zeit. Bekannt wurde sie, als sie 2017 Südafrika bei der Kunstbiennale in Venedig vertreten hat. Derzeit ist die in Berlin lebende und in Braunschweig lehrende Künstlerin mit einer neuen Installation im Volkwang Museum in Essen zu sehen. White Face heißt diese Installation. Sabine Oelze hat sie sich bereits angesehen.
It is not a privilege to be white.
Because you know what? Not all white people are racist.
We can't say anything anymore. We can't have an opinion.
So sprechen Weiße über Schwarze. 7 große Videoscreens hängen in einem Ausstellungsraum. Sie alle zeigen nur eine Person, die Künstlerin Candice Braids selbst, gekleidet in ein weißes Hemd. Auf dem Kopf trägt sie platinblonde Perücken, außerdem Spezialkontaktlinsen, die ihre Iris weiß färben. Demagogin und Dämonin zugleich. Wie bei einer kaputten Bauchrednerpuppe wiederholt Candice Braids in dieser Mehrkanal-Installation gebetsmühlenartig toxische Mantras, die sie zuvor aufgenommen hat. Im Fernsehen, im Netz, in den Medien.
So what the work does really is to take fragments that I've collected.
Die Arbeit besteht aus Fragmenten, die ich in den letzten Jahren in einem Archiv gesammelt habe. Aussagen von weißen Menschen, die über Rasse sprechen. Darunter bekannte Persönlichkeiten, aber auch weniger bekannte, anonyme Persönlichkeiten wie YouTube-Blogger. Ich lasse diese Stimmen durch meinen eigenen weißen Körper strömen, um die Sprache und die Grammatik zu untersuchen und zu zeigen, wie Menschen mit weißer Hautfarbe ihre Vorherrschaft rechtfertigen.
Whiteface ist die erste Installation, mit der Candice Braids auf dieses vielstimmige Archiv zurückgreift. Die 50-jährige, in Südafrika geborene Künstlerin ist bekannt für ihre politischen Videoinstallationen. Missbrauch in der Familie, die Notlage Geflüchteter, die Schmerzen Gebärender. Immer macht sie sich die Mechanismen unserer mediengesättigten globalen Kultur zunutze. Whiteface bezeichnet den Versuch, durch das Weißschminken des Gesichts die dunkle Hautfarbe zu übertünchen. Auf dieses Phänomen greift Candice Braids zurück, deutet es aber zugleich um.
Die Tradition des Whitefacings begann auf den Sklavenplantagen in den amerikanischen Südstaaten und wurde von prominenten schwarzen SchauspielerInnen wie Whoopi Goldberg, Eddie Murphy oder Dave Chappelle praktiziert. Was mich an dieser Installation Whiteface interessiert, ist aber der umgekehrte Versuch, nämlich Weißsein als Zustand sichtbar zu machen, anstatt es unsichtbar werden zu lassen.
Whiteness as a condition.
Ein anderer Teil von Candice Braids neuer Installation Whiteface besteht aus einem 30-minütigen Video, das in einem zweiten Raum zu sehen ist. Wieder schlüpft Candice Braids in ihre Verkleidung. Weißes Hemd, platinblonde Perücke, Kontaktlinsen. Wieder purzeln wie bei einer Bauchrednerpuppe die Sätze anderer aus ihrem Mund. An die 400 verschiedene kurze Originalzitate setzt Candice Braids hintereinander in Szene. Anfeindungen, Verschwörungstheorien, Klischees.
Interestingly, I think that one of the main defenses of whiteness is to imagine an inversion of power relationships, to imagine that.
Eine der Hauptverteidigungslinien des Weißseins besteht darin, sich eine Umkehrung der Machtverhältnisse vorzustellen. Sich vorzustellen, dass der Rassismus jetzt gegen Weiße ausgeübt wird. Sich vorzustellen, dass Weiße jetzt irgendwie auf die gleiche Weise unterjocht werden, wie es in der Vergangenheit bei People of Color oder Schwarzen der Fall war. Im Extremfall gibt es eine Angst vor dem Aussterben der Weißen.
Ein kleiner Monitor zeigt die Originalaufnahmen, die Candice Braids benutzt hat. Das meiste stammt aus den USA. Doch lassen sich die amerikanischen oder südafrikanischen Verhältnisse auf ein Land wie Deutschland übertragen, das mit Rassismus eine ganz eigene Geschichte verbindet? Anna Fricke, Kuratorin der Ausstellung.
Das ist ja gerade eigentlich das Gute an der Arbeit, dass sie dieses Thema auf die Tagesordnung bringt, Whiteness, was bei uns überhaupt nicht so diskutiert wird oder vielleicht auch zu wenig diskutiert wird. Und es gibt ja unter anderem darin diese Passage, wo es um den großen Austausch geht. Und wir hatten hier in Essen im Mai einen veralteten Anschlag von einem 16-Jährigen aus Essen-Borbeck. Und der hat sich darauf bezogen. Und das ist natürlich so Gedankengut, was eigentlich hier auch sehr präsent ist. Aber es wird noch nicht so diskutiert.
Der große Austausch, eine rechte Verschwörungstheorie, die das Ende der weißen Bevölkerung prophezeit. Candice Braids zeigt mit ihrer theatralischen Inszenierung Whiteface das verschrobene Weltbild und die Konstruiertheit von Vorurteilen und Rassismen. Ein künstlerischer Beitrag zu einer aktuellen Debatte, der lange im Gedächtnis hängen bleibt.
Sagt Sabine Oelze über die neue Videoarbeit von Candice Braids Whiteface noch bis 21. August im Museum Folkwang.
Fundstück. Das Forschen nach dem ständigen Wandel der Dinge hat in China vor 2000 Jahren zum System des I Ching geführt. Im Zeitalter des Marketing bringt einen das dort beschriebene Verständnis von Veränderung nicht mehr weiter. Wer heute etwas erreichen will, muss wissen, was angesagt ist, und das ändert sich schneller als je zuvor. Die launische Oberflächlichkeit solcher Trends hat der französische Künstler Claude Clouseau 1998 mit dem 30-minütigen Hörstück Thumbs Up, Thumbs Down thematisiert. Es zeigt, was die westliche Gesellschaft zusammenhält.
Heli-Ski in the Alps is up.
Raft the Colorado River is down.
Laziness is up.
Vanity is down.
Tea with lemon is up.
Tea with milk is down.
Augustus is up.
Caligula is down.
Paper bags are up.
Plastic bags are down.
Beeping your answering machine is up.
Not returning calls is down.
Firm is up.
Flabby is down.
Arts are up.
Media are down.
October, November, December is up.
Weather whiners are down.
Manchester City supporters are up.
Boys' bands are down.
Squinting is up.
Heavy sunglasses are down.
Cavaliers are up.
Roundheads are down.
Freaky dancing, putting your arms in the air, is up.
Passing out at parties is down.
You lay eye gel is up.
Sunday detox diets are down.
Thumbs up, thumbs down von Claude Clouseau, zu Gehör gebracht von unserem Experten für rare Sounds, Paul Paulun. Die Deutschen sind schon vor der Pandemie Kinomuffel gewesen. Nur einmal im Jahr geht man hierzulande durchschnittlich ins Kino, viel seltener als in England oder Frankreich. Aber es gibt in Deutschland Initiativen, die das ändern wollen. Film macht Schule zum Beispiel. Die Initiative bietet Workshops für Kinder und Jugendliche in München und Berlin an und erzielt damit erstaunliche Reaktionen. Christian Bernd berichtet.
Die Party läuft völlig aus dem Ruder. Am Ende ist die Hollywood-Villa völlig zerstört. Blake Edwards surreal-destruktiver Komödienklassiker, der Partyschreck von 1968, wird in Frankreich für den Schulunterricht empfohlen. Dort gibt es seit den frühen 80er Jahren Filmunterricht an Schulen, anders als in Deutschland.
Filmbildung, überhaupt die Auseinandersetzung mit Film, das ist eben nicht fest im Lehrplan verankert, wie in anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich. Das wird immer gerne zitiert, aber das ist in Deutschland nicht so.
Daran, den Film stärker in deutschen Schulen zu verankern, arbeitet der Dokumentarfilmer und Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün. Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern veranstaltet seit 2006 bundesweite Schulkinowochen, fördert schulische Filmarbeit und Projekte wie Film macht Schule. Die 2018 gegründete Initiative bietet Schulen Workshops an, die einen direkten Einblick in die Filmarbeit geben sollen.
Bei uns steht wirklich diese Begegnung mit den Filmschaffenden im Vordergrund und die entscheiden, wie sie diesen Raum füllen oder welche Rahmenbedingungen sie überhaupt setzen. Und da gibt es Workshops, wo auch praktischer gearbeitet wird und es gibt auch Workshops, wo rezipiert wird, wo bestehende Filmwerke im Zentrum stehen.
Der Enthusiasmus der Filmschaffenden, meint die Mitbegründerin von Film macht Schule, Anna De Paoli, soll auf die Schüler überspringen. Die Jüngeren ans Kino heranzuführen wird immer wichtiger, weil es für Jugendliche angesichts der Medienkonkurrenz schon seit Jahren nicht mehr selbstverständlich zum Alltag gehört.
Anstrengung müssen wir nochmal vornehmen, dass es ein Stück weit wieder mehr in den Alltag integriert wird. Aber es braucht sozusagen ein Angebot, das, glaube ich, angenommen wird. Für die ist Kino ja nicht oldschool. Es ist einer von vielen Angebotsplayern, sage ich jetzt mal. Und die empfinden das Kino nicht als etwas Gestriges. Ziel ist eigentlich stärker sozusagen in der Normalität des Alltags. Filme sieht man unter anderem im Kino. Vergesst es nicht.
Auch Filmmuseen veranstalten Workshops für Kinder und Jugendliche. Aber der besondere Ansatz von Film macht Schule liegt darin, dass Filmschaffende ihren persönlichen künstlerischen Ansatz vermitteln. So wie kürzlich Mariam Sareh an der Sophie-Scholl-Schule in Berlin.
Ich hatte große Lust drauf. Zum einen, weil ich selber zum Schauspielen und zum Filmemachen gekommen bin durch meine Schulerfahrung und durch meinen Theaterlehrer, der mich da sehr inspiriert hat, überhaupt darauf gebracht hat, dass das eine Berufsmöglichkeit ist. Und zum anderen entwickle ich gerade selber einen neuen Kinofilm, der sich in einer ähnlichen Altersgruppe abspielt.
Als Regisseurin reüssierte die Schauspielerin Mariam Sareh mit ihrem autobiografischen Dokumentarfilm Born in Evin, der vom Familientrauma ihrer Geburt im berüchtigten iranischen Gefängnis Evin erzählt. Dort waren ihre regimekritischen Eltern inhaftiert. Sarehs Vergangenheit floss auch in ihre Arbeit mit den Siebtklässlern ein, die Szenen entwickeln sollten zum Thema Erfahrungen mit Unrecht.
Ich habe ihnen natürlich von Born in Evin erzählt und was es bedeutet, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, über die vielleicht schwierig Sprache zu finden ist. In dem Moment, in dem das verknüpft wurde mit einer Form von Erfahrung, was es bedeutet, entrechtet zu werden oder entwürdigt zu werden. Und sie wussten, okay, das ist Teil auch meiner Biografie. In dem Moment war es für die glaubhafter. Und da waren sie dann auch sehr neugierig. Und ich würde sagen, dann entstand auch plötzlich ja, ein Verständnis dafür, warum entwickeln wir solche Szenen.
Filme sind für die Kinder zwar nach wie vor wichtig, aber das Kino gehört nicht mehr zum Alltag. Das hat die Kunstpädagogin an der Sophie-Scholl-Schule, Nadine Pasta, die den Workshop begleitet hat, bei ihren Schülern erlebt.
Das ist hier Tradition, dass man sich den Sophie-Scholl-Film anguckt. Und das war das erste Mal, dass ich mit dieser Klasse zusammen unterwegs war im Kino. Und da war ich schon so ein bisschen erschüttert, dass sie das gar nicht mehr gewohnt sind. Also dass sie wirklich dann kommentieren. Und das glaube ich schon, dass das, also es hatte was mit der Pandemie zu tun. Aber auch glaube ich schon, dass es eine Tendenz gibt, eher zu streamen, als ins Kino zu gehen.
Aber der Filmworkshop hat in der Klasse Begeisterung ausgelöst. Es gibt immer wieder Kinder, sagt Anna De Paoli, die im Rahmen des Projektes Film macht Schule zum ersten Mal ins Kino gehen. Das erlebte De Paoli beim Kinobesuch des rumänischen Animationsfilms Die fabelhafte Reise der Marona.
Da haben sich auch fantastische Sachen abgespielt, zum Beispiel, dass die Schulklasse beim Abspannen, wo Musik lief, aufgesprungen ist, vor die Leinwand gelaufen ist, um zu tanzen. Und in der Hinsicht kann der Ort auch neu interpretiert werden von der nachfolgenden Generation.
Vielleicht war der Zeitpunkt in Deutschland noch nie so geboten wie jetzt, junge Menschen fürs Kino zu gewinnen. So leer wie im Augenblick waren die Filmtheater hierzulande noch nie.
Der Bericht von Christian Berndt.